Wenn ich über ein Thema, und zwar Buße, Gedankenstrich, nur ein Wort, Fragezeichen. Das entspricht in etwa der Botschaft Johannes des Täufers, der vor dem Auftreten Jesu kam und predigte Buße. Ich habe überlegt, wo das Wort Buße in unserem Sprachgebrauch vorkommt und kam als Autofahrer zunächst auf das Wort Bußgeldkatalog. Und irgendwo falsch parkt und Pech hat und dann kommt einer dazu mit Uniform und guckt dann in sein Verzeichnis nach und das kostet dann, ich weiß nicht wie viel, sagen wir 20 Mark, aus dem Bußgeldkatalog. Buße ist eigentlich hier mehr so etwas wie eine Strafe. Oder wenn man sagt, das musst du büßen, da hat einer irgendetwas getan und dann sagt man so, das musst du büßen. Oder wenn irgendjemand einen sehr schwachen, kranken Magen hat und isst dann sehr viel fette Dinge, dann muss er das hinterher büßen, mit Verdauungsschwierigkeiten. Buße in diesem Sprachgebrauch ist etwas Ähnliches wie Strafe. Nun, die Bibel hat etwas ganz anderes unter Buße verstanden. In Römer 2, Vers 14 heißt es, weil wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes euch zur Buße leitet. Also nicht eine Strafe, sondern im Hintergrund steht die Liebe Gottes. Und um das zu erklären, was Buße meint im Sinn der Bibel, möchte ich 5 Punkte in dieser Predigt aufzählen. Der erste Punkt ist ein Beispiel. Meine Schwiegermutter machte einmal eine Bergtour und sie wollte eine Bergkette erreichen, die etwa 1000 Meter höher lag als ihr jetziger Standort. Mit einem Bekannten, sie hatten eine Karte, wussten, wo die Hütte lag, schauten die Markierung nach und gingen dann los. Nach einiger Zeit stellten sie fest, dass der Weg, den sie gingen, überhaupt keine Steigung mehr hatte. Da sagten sie, irgendetwas kann ja an dem Weg nicht stimmen. Die Hütte soll 1000 Meter höher liegen, aber unser Weg steigt nicht. Sie waren schon eine ganze Zeit diesen Weg gegangen und drehten dann um, bis zu dem Punkt, wo sie den Weg begonnen hatten und wählten sich einen neuen Weg, der steiler ging und dann tatsächlich auch zu dieser Hütte führte. Das würde die Bibel Buße nennen. Hier oben habe ich ein Ziel, aber ich stelle fest, mein Weg entspricht nicht diesem Ziel. Und nun muss ich umdrehen und mir einen neuen Weg suchen, der diesem Ziel entspricht. Das ist Buße, Umkehr. Und neue Orientierung. Ich frage nun, was ist denn unser Ziel, nach dem wir uns orientieren können? Ich möchte das Ziel aufgreifen, das Jesus nennt in Johannes 17, Vers 4. Er sagt, Vater, ich habe dich verherrlicht. Unser Lebensziel wäre also die Verherrlichung Gottes. Luther nannte das einmal so, das Lebensziel ist, zu Gottes Ehre zu leben. Nun, wenn das mein Ziel ist, wie sieht der Weg aus? Ich denke an Jesus, der sagte, ich bin der Weg. Das heißt auf Deutsch, ich kann dieses Ziel nicht ohne Jesus erreichen. Jesus Christus, der Weg, muss in meinem Leben sein. Erst dann habe ich überhaupt die Voraussetzung, dieses Ziel zu erreichen. Aber ich würde sagen, auch wenn Jesus in mir lebt, habe ich noch keine Garantie dafür, dass mein Leben zur Ehre Gottes dient. Sondern ich kann dann sehr wohl noch feststellen, mein Ziel ist hier oben, aber mein Lebensweg verläuft ziemlich gemütlich hier unten. Und auch da gilt es umzukehren und den Weg im Leben zu wählen, den Jesus mich führen möchte. Der erste Punkt wäre also der falsche Weg im Tal. Umkehren und den richtigen Weg wählen. Der zweite Punkt ist ein falscher Wegweiser. Wir haben mit meiner Frau und unseren Kindern einmal eine kleine Bergtour gemacht, sind mit einem Lift hochgefahren und wollten dann noch zu einer Hütte laufen. Das war sehr gar nicht furchtbar weit. Wir hatten eine Karte dabei und wussten, die Hütte liegt hier, etwa eine Dreiviertelstunde zu laufen. Wir stiegen aus dem Lift aus und da stand ein Wegweiser, der zeigte, hier geht der Weg lang zu dieser Hütte. Dachten wir, gut, vielleicht macht der Weg dort hinten einen Bogen, sodass wir doch zu der Hütte kommen. Wir gingen nun diesen Weg, viele andere gingen ihn auch, aber der Weg machte keinen Bogen, sondern wir entdeckten immer mehr, er führte direkt auf einen Bergbau. Und als wir dann eine halbe Stunde gegangen waren, war von dieser Berghütte gar nichts zu sehen. Im Gegenteil, dort, wo sie liegen sollte, tat sich ein großes Tal auf. Unten war sehr viel Wasser, da konnte man unmöglich laufen. Vorher hatten wir allerdings aus der Richtung, wo die Hütte lag, einmal einige Leute kommen sehen und wir dachten, die kommen eigentlich aus der richtigen Richtung. Aber wir haben keinen Weg gesehen, wo sie liegen. Um es abzukürzen, wir brauchten dann auf einem langen Umweg 2 Stunden und waren ziemlich müde und fertig, als wir dort ankamen. Was war geschehen? Ich würde sagen, der Wegweiser hatte die richtige Aufschrift, aber die falsche Richtung. Und wenn ich das übertrage auf den Glauben an Jesus Christus, würde das bedeuten, nicht jeder christliche Wegweiser, der in deinem Weg steht, zeigt die richtige Richtung. Nicht jede Fernsehpredigt, die du hörst, zeigt dir wirklich die Richtung eines Lebens mit Jesus. Nicht jedes Buch, das irgendwelche christlichen Inhalte verbricht, zeigt wirklich die Richtung an. Und das ist nun eine schwierige Aufgabe, zu prüfen, ob die Wegweiser, die wir finden, auch übereinstimmen mit dem Weg, den wir gehen sollten. Wir haben als Möglichkeit nur die Landkarte Gottes zur Verfügung, die Bibel, um rauszukriegen, ob die Wegweiser in unserem Alltag die Richtung Gottes zeigen. Und dann müssen wir prüfen und uns entscheiden. Sonst gibt es große Um- und Irrwege. Der zweite Punkt war also ein falscher Wegweiser. Der dritte Punkt, der uns gefährden kann, ist eine Methode, die ich Blümchenpflücken-Methode nennen würde. Ich bin nun also endlich auf dem richtigen Weg nach oben, aber da entdecke ich herrliche Blumen. Da ist eine Silberdistel, die mich interessiert, ist ein Enzian, was weiß ich, da kommen Alpenrosen irgendwo. Und so gehe ich von dem Weg runter und kümmere mich um die Blumen. Vielleicht kann ich sie mitnehmen, kann sie später mal in die Wand hängen oder pressen. So komme ich durch Dinge, die mich interessieren, von dem Weg ab. Natürlich nur vorübergehend, ich will ja wieder auf den Weg gehen. Aber immerhin, ich bin von dem Weg offen. Und ich denke, dass das in unserem Leben sehr häufig so ist. Ich möchte so leben, wie es der Wille Gottes ist, aber dann sind so meine eigenen kleinen Dinge, die mich furchtbar interessieren. Und dann komme ich von diesem Weg runter, kümmere mich ganz darum. Nach einiger Zeit bin ich dann wieder bereit, auf den richtigen Weg zu gehen. Ein gefährliches Wort ist dabei im Spiel, nämlich das Wort und. Ich sage immer, ich möchte Gottes Willen tun und meinen eigenen. Und das geht nicht. Ich muss einen von beiden wollen. Was geschieht dabei? Zunächst, ich persönlich verweigere mich Gott. Ich verweigere mich nämlich im Moment, seinen Weg weiterzugehen. Und das andere, ich halte fest an meinem Ziel. Buße würde dabei bedeuten, dass ich mein Ziel preisgebe und den Weg weitergehe, den er für mich vorgesehen hat. Das war die Blümchenpflück-Methode. Der vierte Punkt ist die Ruhepause. Ich erinnere mich, ein andermal waren wir auch unterwegs, nur mit einem Kind, ich trug es auf dem Rücken die ganze Zeit, furchtbar steil, die Sonne brannte sehr heiß, landschaftlich war es gar nicht so furchtbar schön. Wir machten eine Ruhepause, setzten uns hin, waren richtig müde, und dann überlegten, wie hat sich das eigentlich gelohnt, heute Mittag hier so hoch zu kriechen? Und wie wird es wohl weitergehen? Und dann sagten wir, das Beste ist wohl, wir drehen um. Das war heute irgendwie nicht so toll. Aus reiner Neugier sind wir dann noch 150 Meter weitergegangen nach dieser Ruhepause und stellten erstaunt fest, dass nach diesen 150 Metern eine herrliche Hochebene kam, wo man ganz wunderbar laufen konnte, wo Kühe waren und Wasser und herrliche Blumen. Wären wir umgedreht, hätten wir von dieser herrlichen Ebene nie etwas erfahren. Und ich dachte, so manche Ruhepause im Glauben kann ähnlich sein. Sind Schwierigkeiten da, ist anstrengend, gar nicht furchtbar schön. Und dann überlegt man sich, hat sich eigentlich der Weg in den vergangenen Stunden und Tagen gelohnt? Wird es genauso weitergehen? Und dann ist man bei dieser Ruhepause nur noch in Gedanken unterwegs. In Gedanken gehe ich den Weg zurück, in Gedanken gehe ich ihn weiter, wie er vielleicht verläuft. Aber schön ist, wenn man dann trotzdem aufsteht und weitergeht. Ich glaube, dass Gott gerade auch nach Schwierigkeiten häufig einfach neue Freude schenkt und einen neuen, wunderbaren Weg zeigt. Der fünfte Punkt ist die Gefahr des Einzelgängers. Wenn ich unterwegs bin auf einem steilen, schwierigen Weg im Gebirge, dann ist es sehr gefährlich, wenn ich alleine bin. Es mag zwar schön sein, aber wenn mir etwas passiert, hilft mir keiner und dann müssen irgendwann Leute aufbrechen, um mich zu suchen. Einzelgänger müssen von der Gruppe irgendwann gesucht werden. Und so gefährde ich nicht nur mich, sondern auch die Gruppe. Ich meine, dass Christen nicht als Einzelgänger von Gott geplant sind, sondern um in einer Gemeinde, um in einer Gemeinschaft von anderen Christen zu leben. Und dass dann einer dem anderen helfen kann, aber man kann auch alle Freude miteinander teilen, man hat Gesprächspartner auf dem Weg. Ich glaube, dass das recht schön ist. Wenn ich das noch einmal zusammenfasse, diese fünf Punkte. Das erste war der falsche Weg im Tal, das Ziel liegt dort oben. Frage, ob Weg und Ziel übereinstimmen. Das zweite, der falsche Wegweiser. Das dritte, die Blümchenpflück-Methode, die mich von dem Weg zieht. Das vierte, die Ruhepause, mit der Gefahr umzudrehen. Und das fünfte, der Einzelgänger. Abschließend möchte ich das ergänzen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und von Jesus kann ich Folgendes lernen. In Lukas 4 steht etwas über ihn. Da heißt es, als er selbst seinen Dienst anfing, war er gefüllt mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, ohne die Füllung mit dem Heiligen Geist geht es bei uns auch nicht. Zweitens, er war geführt von dem Heiligen Geist. Und wenn man da genau weiterliest, führt ihn der Geist zuerst in die Wüste. Das war gar nicht so schön, aber er war geführt vom Heiligen Geist. Und drittens, als er dann anfing zu predigen, geschah das in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich persönlich glaube, dass das die Voraussetzung ist, dass unser Leben diesem Ziel entspricht, zur Ehre Gottes gelebt zu werden, gefüllt mit dem Heiligen Geist, geführt von dem Heiligen Geist und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann würde das stimmen, was in Römer 8, Vers 14 steht, die aber der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Amen.